Ja, ihr dürft eure Bibeln schon mal aufschlagen zum Römerbrief. Wir sind in Kapitel 6 und wir haben heute einen kleineren Abschnitt wieder vor uns. Ist auch mal wieder schön zu sehen, dass die Abschnitte nicht immer nur so groß sind. Viele von euch haben Kinder oder ihr könnt euch zumindest noch daran erinnern, Kinder gewesen zu sein. Und eine Sache, die wie ihr wahrscheinlich noch euch erinnern könnt, waren die Filme, die ihr auch gesehen habt. Nun, Kinderfilme ist ein sehr spezielles Thema, mit sehr speziellen emotionalen Bindungen dazu, entweder dagegen oder dafür. Aber wir könnten vereinfacht sagen, wenn man sich so die Filme der modernen Zeit anschaut, die modernen Animationsfilme für Kinder mindestens, dann könnte man vereinfacht sagen, dass diese Filme versuchen, den Kindern deutlich zu machen, wer sie sind. Oder zumindest, wer sie sein sollten. Und praktischerweise geben diese Filme meistens dann auch noch die Antwort darauf, wer sie eigentlich sein sollten. Nämlich meistens irgendwie wild oder ihr eigener Herr. Oder sie sollen das nicht annehmen, was andere sagen, sondern sie müssen auf ihr eigenes Herz hören. Das ist so grob überflogen, die Animationsfilme für Kinder der modernen Zeit. Diese Filme bringen aber eine Frage auf, die jeder von uns mit sich trägt. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, der wir in der letzten Zeit auch schon nachgegangen sind. Das ist die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Diese Filme sind nicht ohne Absicht so produziert, weil diese Frage, wer ich bin, gerade bei Kindern noch völlig offen ist. Weil Kinder an sich, für sich allein noch nicht herausfinden können, wer sie sind. Sie brauchen einen Rat von außen. Und diese Filmindustrie möchte ihnen diesen Rat nun geben. Nun, diese ganze Sache ist so, weil Gott uns Menschen als Ratsuchende erschaffen hat. Das ist für dich und für mich genau das Gleiche wie bei den Kindern. In der Art und Weise sind wir den Kindern ähnlicher, als wir meinen. Wir brauchen Rat von außerhalb, um herauszufinden, wer wir wirklich sind. Und wir sehen das in der Schrift wunderbar in den ersten Kapiteln, ganz am Anfang, in 1. Mose 1 und 2, dass Gott den Menschen ohne Sünde im Garten und Eden so erschaffen hat, dass er Rat braucht von seinem Schöpfer. Es braucht seinen Rat. Wir brauchen seinen Rat. Wir brauchen seine Definition von, wer wir eigentlich sein sollen. Und das umso mehr in einer gefallenen Welt. Also wenn Adam und Eva in der noch nicht gefallenen Welt Gottes Rat brauchten, wie viel mehr brauchen wir ihn heute? Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir unglaublich wichtig ist zu verstehen, dass unsere Identität nicht von uns allein geklärt werden kann, nicht von unseren Herzen, nicht von unseren Emotionen, nicht von dem, wie wir uns sehen oder wie wir die Welt sehen. Wir brauchen Rat von außen, nämlich göttlichen Rat. Nun, wir haben beim letzten Mal in Römer 6 schon über diese Identität gesprochen. Die Identität des Gläubigen, jemand, der in Christus ist, jemand, der zum Glauben gefunden hat. Seine Identität ist nun Christus. Seine Identität ist in ihm. Und das hat Paulus in den letzten 4 Kapiteln deutlich gemacht, dass der Mensch an und für sich ohne Gottes Dazutun, ohne sein Wirken an dem Menschen vollkommen verloren ist. Weil letztlich Gott jeden Menschen nach seinen Werken richtet und jeder Mensch verpasst die Herrlichkeit, die er haben soll vor Gott. Das ist Römer 3, 23 gewesen. Und nun als Christ, als Gläubiger, wenn du errettet wurdest, lebt nun dieser perfekte Christus in dir und das macht deine gesamte Identität aus. Diesen Abschnitt, den wir uns gerade anschauen, der begann mit dieser Frage, nachdem Paulus erklärt hat, dass alle verloren sind und dass die einzige Erlösung durch Jesu Christi Werk am Kreuz, alleine durch Glauben, ohne Werke, dass das die einzige Lösung für dieses Problem ist, fängt er in Kapitel 6, Vers 1, das könnt ihr euch nochmal anschauen, diese Frage an, sollen wir denn nun in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Ja, das ist die Frage, die dann bei den ein oder anderen auch schnell mal kommt, wenn man von Gnade redet. Ja, wenn wir sagen, Gott hat dich aus Gnade errettet, ohne dein Zutun, es ist einfach durch Gnade allein, dann kommt gleich die Frage, dann kann ich ja machen, was ich möchte. Nun, heute in unserem Abschnitt werden wir sehen, dass dem nicht so ist. Wir werden sehen, dass wir eigentlich als gläubige Menschen anders leben wollen, nicht weil jemand uns das aufdoktriniert, sondern weil in uns wirklich etwas Neues geschehen ist. Paulus beantwortet die Frage, und das ist im Moment noch Rückblick, beantwortet die Frage hier in Kapitel 6, Vers 1 und 2 mit einem sehr deutlichen Nein, 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 nein. Es darf nicht sein, das kann nicht sein. Du kannst nicht einfach in der Sünde verharren. Und er begründet es mit deiner Identität in Christus. Er sagt, du wirst nicht in der Sünde verharren, weil nun Christus in dir lebt. Schaut euch mal Vers 5 bis 7 an aus dem gleichen Kapitel. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Die Frage nach meiner Identität wurde am Kreuz besiegelt. Als Jesus dort am Kreuz gestorben ist und ich ihn heute angenommen habe, bin ich praktisch dort mit ihm gestorben. Der alte Thomas existiert nicht mehr. Er ist mit ihm am Kreuz gestorben. Und somit bin ich auch der Sünde gestorben, weil Jesus zuerst der Sünde gestorben ist und er nun in mir lebt. Und deswegen ist meine Identität in Christus. Weil in Galater 2, Vers 20 haben wir schon ein paar Mal gelesen, es ist nicht mehr ich, der lebe, sondern Christus, der lebt in mir. Eine neue Realität, eine übernatürliche Realität. Also das, was ich nun bin, ist nun über Christus definiert. Durch seinen Tod, seine Identität in mir. Und Paulus hat hier deutlich gemacht, in diesen Abschnitten, dass deswegen nun die Sünde keine Herrschaft mehr über mich hat. Diese Worte hat er so oft verwendet, bis hierhin, bis zu Vers 12. Sünde herrscht nicht mehr über dich als Gläubiger. Das ist nicht ein Befehl, Sünde soll nicht herrschen über dich, sondern es ist eine Tatsache. Ja, ihr könnt euch noch daran erinnern, er hat das als indikativ gebracht. Es ist eine Zustandsbeschreibung. Das ist, wer du bist als Gläubiger. Sünde herrscht nicht mehr über die Gläubigen. Sie hat keinen Machtanspruch mehr an mich und an dich. Und dann finden wir, und das war beim letzten Mal auch so eine wunderbare Aussage, dann finden wir in Kapitel 6, übrigens, das ist erst in Kapitel 6, dass Paulus den ersten Befehl im ganzen Römerbrief gibt. In Kapitel 6, Vers 11, den ersten Befehl, das erste Mal, dass er weggeht von dem Indikativ, von dem Zustandsbeschreibung, zu dem, was du jetzt nun machen sollst. Und was sollst du machen? Schau dich den Vers an. Vers 11, haltet euch selbst dafür. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn. Und das ist nicht nur irgendein psychologischer Trick, so dass man sich irgendwie in einen Zustand hineindenkt, sondern Paulus hat ja gerade ellenlang deutlich gemacht, das ist, wie dein Zustand ist. Und jetzt ist deine Aufgabe, dich daran zu erinnern, dass das dein Zustand ist. Das ist der erste Befehl. Du musst dich daran erinnern, nein, Sünde hat keine Macht mehr über mich. Ihr könnt euch noch an die Illustration erinnern, mit der alten Dame, mit dem Nein, danke. Das ist genau, wer wir sind. Wir können nun zum ersten Mal in unserem Leben zu Sünde Nein, danke sagen. Lass mich in Ruhe. Und wir sollen uns dafür halten. Wir sollen daran denken. Es hat etwas mit Wissen zu tun und er wiederholt das 5-mal oder 4-mal in diesem Vers, auch in Kapitel 3, in Vers 3, in Vers 4, in Vers 6 und Vers 9 wieder. Wir müssen wissen, dass das so ist. Wir müssen uns daran erinnern und uns das vor Augen malen. Das ist unser erster Auftrag. Und das ist ein täglicher Auftrag. Es ist etwas, an das wir uns ständig erinnern müssen. Es ist eine Tatsache, die wir uns ständig vor Augen malen müssen, wenn wir in dieser neuen Identität in Christus wandeln wollen. Wenn das uns ausmacht, müssen wir uns daran erinnern, die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Es ist eine Tatsache, kein psychologischer Trick. Das ist, was wir bis hierher gehört hatten. Nun kam beim letzten Mal die ein oder andere Frage auf, die wir beim letzten Mal natürlich nicht beantworten konnten oder auch nicht gemacht haben. Eine von dieser Frage beantwortet Paulus heute und sie hat etwas mit einem Paradox zu tun oder einem anscheinenden Widerspruch. Und hier ist der Widerspruch. Wir haben jetzt nun gehört, dass die Sünde nun keine Macht mehr über uns hat. Wir haben nun gehört, dass sie nicht mehr herrscht in uns. Und doch ist es nicht so. Wie kann das sein? Die Sünde herrscht nicht mehr über uns und doch kämpfen wir doch täglich gegen Sünde, nicht wahr? Was passt da nicht? Wie kann das sein, dass dieses Paradox entsteht? Nun, Paulus beantwortet uns nun die Frage heute in unserem Text und gibt uns einen zweiten Auftrag, den wir benötigen, um unsere Identität in Christus wirklich ausleben zu können. Heute kommen wir in diesem zweiten Auftrag vom Wissen, was wir bisher hatten. Wir mussten ganz viel wissen. Wir mussten wissen, dass der Mensch komplett verloren ist ohne Gott. Wir mussten wissen, dass seine Werke niemals ausreichen, um erlöst zu werden. Wir mussten wissen, dass wenn du durch Glauben alleine errettet wurdest, dass du dann der Sünde tot bist. Das mussten wir alles wissen. Und jetzt müssen wir Dinge tun. Jetzt kommen wir an den Zug. Jetzt müssen wir etwas machen als Reaktion darauf, was Gott schon alles getan hat. Wir kommen heute vom Indikativ zum Imperativ, von der Beschreibung, wie der Zustand ist, zu dem, was wir nun damit anfangen sollen. Es ist endlich Anwendungszeit. Für den einen oder anderen, endlich, hurra, wir haben jetzt etwas, was wir tun können, ja, nicht nur hören, aber wir mussten 6 Kapitel lang zuhören, um das zu verstehen. Und ihr müsst euch das mal vor Augen malen, dass Paulus, der so genau argumentiert und so detailliert argumentiert, 6 volle Kapitel benötigt, bis er erstmal zum Anwendungspunkt kommt. Und das zeigt euch schon mal eine Sache auf. Unser Wissen ist unglaublich wichtig. Viele von uns gehen durchs Leben und verlangen eine Liste von Dingen, die wir tun sollen, damit ich ein Christ bin, damit ich nach Gottes Weg leben kann. Sag mir, was ich machen soll und was ich nicht machen soll. Und Paulus sagt, nein, du musst erstmal 6 Kapitel lang zuhören, was wirklich ist, was Wahrheit ist. Und erst dann kannst du anfangen zu tun. Nun, wie können wir denn in diesem Wissen leben? Wir lesen nun die Verse 12 bis 14 und wir werden hier ein paar Dinge uns anschauen, die nicht unbedingt nur direkt in diesem Text sind, aber Konsequenzen aus dem, was wir hier lesen. Die Verse 12 bis 14 aus Römer 6. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir werden heute in diesem kurzen Abschnitt 2 einfache Strategien sehen oder vielleicht 2 weitere Strategien. Beim letzten Mal haben wir ja schon die Strategie gesehen. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir tot der Sünde sind. Das ist die erste Strategie gewesen. Heute lesen wir von 2 weiteren Strategien, die uns Paulus gibt, um das zu sein, wer wir sind. Das ist auch der Titel der Predigt heute. Vielleicht hört sich das auch ein bisschen paradox an. Wir müssen das sein, was wir wirklich sind. Oder wir müssen das werden, was wir wirklich sind. Wie können wir das werden, was wir wirklich sind? Heute hören wir 2 weitere Strategien dazu. Die erste Strategie, die wir uns gleich anschauen werden, ist, wir dürfen unseren Körper nicht der Sünde hingeben. Das ist die erste Strategie. Wir werden das, was wir sind, indem wir unseren Körper nicht der Sünde hingehen, das ist die Verse 12 bis 13a. Und dann die 2. Strategie ist dann das Gegenteil davon oder die Erweiterung davon. Wir hören nicht nur auf, unseren Körper der Sünde preiszugeben, sondern wir geben unseren Körper auch noch Gott preis. Wir geben ihn hin. Ja, das ist ein Ablegen- und Anlegen-Prinzip, was wir hier sehen. Das sind die Verse 13 bis 14. Und kurz bevor du vielleicht einschläfst heute, möchte ich dir eine Vorschau geben von dem, was du am Ende verstehen musst. Ja, nur für den Fall, dass das irgendwie passiert, es ist zu warm oder was auch immer. Ich möchte, dass du heute erkennst, dass Gott von dir und von mir möchte, dass wir aktiv gegen unsere sündhaften Verhaltensweisen und Gewohnheiten angehen. Gott erwartet von dir und von mir, dass wir, die wir der Sünde gestorben sind, auch dagegen angehen, weil wir es können. Und Gott hat uns lange nun erklärt, dass wir es können. Nun kommt der Befehl, das auch wirklich zu machen. Die erste Strategie heute, die uns hilft, gegen die Sünde anzugehen, die unseren Körper herrscht, lautet eben, dass wir uns der Sünde nicht mehr hingeben sollen oder unseren Körper der Sünde nicht mehr hingeben sollen. Schaut euch Vers 12 nochmal an. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Nun, wir haben ja in der Einleitung gerade schon erklärt, wieso Paulus hier mit einem So beginnt. Ja, er beginnt dieses So, weil es auf das zeigt, was zuvor gekommen ist, nämlich, dass wir der Sünde tot sind. Ja, das haben wir jetzt schon lange erklärt. Und gerade Vers 11, schaue ich den nochmal an, beschreibt das nochmal, der Vers, der direkt vor Vers 12 kommt. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn, so soll nun. Also ein Resultat von der Tatsache, dass Sünde nicht mehr herrscht. Und diese erste Strategie, die wir uns angeschaut hatten, die etwas mit Erinnern zu tun hat, die wird jetzt nun aufgefüllt mit der zweiten Strategie. Und die heißt, du musst dafür sorgen, dass Sünde nicht mehr in deinem Körper herrscht. Nun, Paulus, wie gesagt, nennt hier ein Prinzip, das er öfters in seinen Schriften anwendet, und das ist das Prinzip von, du musst Dinge ablegen und anlegen. Du musst etwas lassen und dafür etwas wieder anziehen. Vers 12, wenn ihr euch den anschaut, das ist das Ablegen. Das ist der Ablegen-Teil. Ja, hier sind die Negativen, ihr sollt etwas nicht tun. Und der zweite Teil davon ist die Mitte von Vers 13, die fängt an mit dem, was ihr anziehen sollt, was ihr dafür tun sollt. Ihr sollt nicht nur einfach etwas aufhören oder euch etwas wehren, sondern ihr müsst auch dafür etwas anderes anziehen. Und was sollen wir denn ablegen? Schaut euch Vers 12 jetzt nochmal an. Was denkt ihr denn, was in diesem Vers steht? Was sollen wir denn ablegen hier? Wir sollen das Hören auf die Begierden ablegen. Wir sollen den Gehorsam gegenüber der Begierden ablegen. Das ist, was wir ablegen sollen. Nun, was ist denn hier mit Leib gemeint oder auch mit Vers 13 mit Glieder? Zuerst halten wir mal fest, wenn ihr euch den Vers nochmal anschaut, hier steht ein Adjektiv vor Leib, es heißt sterblicher Leib. Und das gibt uns schon die Beschreibung von, um was es hier geht. Das ist das Physische, ja, der Körper. Die Dinge, die kaputt gehen können, das Materielle. Was mich als einen Menschen ausmacht. Das ist ein Teil von mir, der offensichtlich noch nicht verherrlicht wurde. Ja, ich glaube, wir alle verstehen das, dass unser Körper noch nicht verherrlicht wurde. Hoffentlich verstehen wir das. Und dieser Körper, der noch nicht verherrlicht wurde, der besteht aus unterschiedlichen Teilen. Aus welchen Teilen besteht er? Das sind die Augen, das ist die Zunge, das sind die Ohren, das sind die Hände, das sind die Füße. Das ist unser Gehirn. Das sind unsere Gefühle, die ganze Chemie, die uns ausmacht, und die Physis. All diese Dinge, die physikalischen, materiellen Dinge, die mit auch in unser Denken hinein faktorieren. Alles das, das ist mit Leib hier gemeint. Jetzt schau dir den Vers nochmal an. Paulus schreibt hier was Sonderliches. Er sagt hier, dass dieser Körper, dieses Physische, dieses Materielle, Begierden hat. Und zwar Begierden, die uns dazu führen, dass Sünde Macht über unser Leben hat. Das ist doch komisch, oder? Das hört sich für uns erstmal komisch an. Und wieso hört sich das für uns erstmal komisch an? Es hört sich komisch an, weil wir gelernt haben, dass der Mensch in mindestens zwei Teile aufgeteilt wird. Wir nennen es entweder Dichotomie, ja, das ist der Körper und die Seele, also das Physische und das Nicht-Physische, das Materielle und das Immaterielle. Oder auch die Trichotomie, das ist der Seele, Geist und Körperteilung, wobei der Teil schwer in der Bibel nachzuvollziehen ist. Aber die Bibel spricht auf jeden Fall über einen materiellen Teil und über einen geistlichen Teil. Dazu kommt dann noch unser Verständnis, über das wir auch oft reden, von dem Wort, was die Bibel oft verwendet für unseren inneren Menschen, das ist das Wort Herz. Ja, ist das, was den inneren Menschen ausmacht. Nicht das Physische, sondern dieses Denken, das Immaterielle, unsere Neigungen und unser Gewissen. Ja, wir reden oft darüber, dass da die Quelle ist. Ja, da kommen die Dinge her. Das ist die Quelle der Taten, weil Jesus uns das auch erklärt. Hört mal kurz zu, Lukas 6, 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Also das, was äußerlich herauskommt aus meinem Mund und aus meinen Taten und meinem Leben, das ist, was in meinem Herzen wirklich drin ist. Da kann ich noch so viel behaupten, wie ich möchte. Meine Taten sprechen Bände. Und Jakobus bestätigt das nochmal, wenn ihr auch das kurz zuhört, Jakobus 1, 14 bis 15. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Diese Trennung zwischen Körper und Seele, zwischen Fleisch und Geist, ist allerdings in unseren Köpfen oft zu schwarz-weiß, als sie in der Tat wirklich ist. Wie kann ich das behaupten, dass es zu schwarz-weiß ist? Dass die Dinge viel mehr miteinander zusammenhängen, als wir oft denken? Nun, schaut euch den Vers nochmal an. Paulus behauptet es. Er sagt, dass dieses Physische, dieses Materielle, das wir haben, Begierden hat. Dinge, die wir eigentlich unserem Herzen zuschreiben würden, schreibt er nun dem Physischen zu. Also haben diese Verlangen, die hier dieser Körper hat, dieser Leib, die stehen offensichtlich gegenüber im Kampf mit den Verlangen, die nun unsere Seele hat. Sie sind nicht mehr kompatibel als Christen. Sie stehen im Streit miteinander. Und nein, wir reden hier nicht von zwei Naturen, die in einem Menschen leben, sondern wir reden hier von der erlösten Seele, die gegen den noch nicht erlösten Leib kämpft. Das ist das Werkzeug, von dem Paulus hier redet in Vers 13. Er redet hier von Werkzeugen. Nur weil das schwer zu begreifen ist für uns, gibt uns Paulus eine Illustration. Und wir wünschten, dass diese Illustration eine Überraschung wäre, aber wir mussten sie schon so oft verwenden, dass es nun keine Überraschung mehr ist. Und die ist in Kapitel 7 zu finden. Es ist eine Illustration aus seinem persönlichen Leben. Schaut euch mal das an, von Vers 14. Wir lesen die Verse 18 bis 23. Wir kommen nicht drum herum, um das nochmal deutlich zu machen, weil Paulus eben das als ein Beispiel gibt, für wie dieser Kampf aussieht. Er schreibt von Vers 18 bis Vers 23, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, also das Physische, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz, wo? In meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Seht ihr? Wie er hier den inneren Mensch, dieses Verlangen der Seele, dieses neuen Menschen gegen die sündhaften Verlangen des Fleisches stellt. Und er sagt, das ist ein Kampf, mit dem wir immer leben werden. Und ich bin überzeugt davon, dass er hier von seinem erretteten Zustand redet und nicht vor seiner Errettung, weil ein Mensch, der nicht im Glauben ist, verlangt nicht nach dem Gesetz Gottes. Und er nennt das hier 2-3 Mal. Mich verlangt danach. Mein Wille ist, das Richtige zu tun. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, hat dieses Verlangen nicht. Also dieser Kampf, dieses Dilemma ist das Dilemma eines erlösten Menschen in einer nicht erlösten Welt. Und dieses Dilemma kennst du und ich sehr gut. Wir sind erlöste Menschen. Wir sind von der Sünde gelöst. Und trotzdem, wie die Erdanziehung, zieht sie uns immer wieder runter aufs Neue. Und der Grund dafür ist, den Paulus nun hier nennt, der Grund dafür ist, weil wir unser Fleisch, diesen Körper, alles das, was das Physische ausmacht, da gehört unser Gehirn mit dazu und unsere Emotionen und alles das, die haben wir über Jahrzehnte ohne Gott konditioniert zu einem Automatismus, einer gewissen Sucht, Dinge zu tun, die sie schon immer getan haben. Und du erinnerst dich, wir hatten das schon in der vorherigen Predigt, und wir hatten das bei Florian auch schon in der Predigt gesagt, dass Gedanken zu Handlungen werden, Gewohnheiten zu Charakter und Charakter zum Schicksal. Gedanken werden zu Handlungen, Gewohnheiten werden zu Charakter und Charakter zu Schicksal. Jetzt müsst ihr euch nun mal daran erinnern, dass all die Zeit, all diese vielen Jahre, bevor ihr Christus gefunden habt, mit was ihr euch beschäftigt habt, euch zu konditionieren. Das, was ihr seid, ist ein Resultat von dem, was ihr vorher in eurem Leben gedacht und gemacht habt. Die Gewohnheiten, die ihr euch antrainiert habt, die machen euren Charakter aus, als Christus euch gefunden hat. Nun, euer Schicksal ist ein anderes. Euer Schicksal ist nicht mehr der verdorbene Mensch von vorher und trotzdem hängt euch eurem Fleisch, diesem physischen Leib, Dinge an, die ihr euch antrainiert habt. Und wenn das Bild hilft, und ich hatte beim letzten Mal das schon mal verwendet, ich verwende es gerne nochmal, ist, wir haben keine neuen Kleider bekommen. Wenn du zum Glauben findest, bekommst du nicht ein neues Kleid angezogen, sondern der Mensch unter den alten Kleidern, der wird neu gemacht. Der ist vollkommen neu. Der wird nicht nur neu gemacht, der ist neu. Die Kleider, die werden nun Stück für Stück neu gemacht. Und der innere Mensch verlangt nun, diese Kleider zu, dieses Äußere endlich abzulegen und zu ändern. Und das ist, was Paulus hier meint. Das ist der Zustand der Erlösten in einer nicht erlösten Welt. Und was Paulus nun hier sagt in diesem Vers, den wir uns angeschaut haben, ist: Gehorcht diesen alten Gedanken, diesen alten Gewohnheiten nicht mehr. Gehorcht ihnen nicht mehr, weil ihr ihnen nicht mehr gehorchen müsst. Gott möchte, dass du dich umkonditionierst. Und Gott möchte, dass du dich umkonditionierst. Er hat schon alles getan, damit du das wirklich kannst. Er hat dir 6 Kapitel lang Informationen gegeben darüber, dass du das nicht mehr machen musst. Und jetzt verlangt er von dir auch, dagegen anzugehen und anzukämpfen. Gott möchte von dir, dass du neue Gewohnheiten anlegst. Und deswegen ist diese Reihenfolge auch so richtig. Gedanken werden zu Handlungen. Gott möchte, dass wir zuerst unser Denken ändern, damit wir unser Handeln ändern und dieses Handeln uns zu neuen Gewohnheiten bringt. Aber viele von den Dingen, die unsere Sünde beschreiben, sind die alten Gewohnheiten. Das sind die Dinge, an denen wir noch festhalten, weil wir denken, wir sind noch im Kerker gefangen, obwohl die Tür schon lange offen ist. Und Gott sagt nun hier durch Paulus, du musst dich jetzt nun umkonditionieren. Und weißt du was? Das ist Arbeit. Das ist viel Arbeit. Und das ist eine lange Zeit. Das ist nicht wie die Errettung, was sofort passiert. Das ist, in der Errettung wirst du als neuer Mensch komplett, vollständig neu gemacht. In einem einzigen Moment, wenn Gott dich ruft. Und der Rest, diese Kleider, dieses Äußere, das kommt mit der Zeit und wird nicht fertig sein, bis du im Himmel ankommst. Aber Gott sagt, du musst daran arbeiten. Und du musst daran arbeiten, weil Gott dir nicht nur den Willen dafür schenkt, sondern auch das Gelingen. Das ist auch ein Versprechen. Gott schenkt dir das Gelingen dafür, weil nun Jesus Christus in dir lebt. Die ganze Macht und die ganze Kraft eines Gottes, der das Universum mit einem einzigen Wort erschaffen hat, er lebt nun in deinem Herzen. Glaubst du, es ist möglich, dass er es schafft, deine alten Gewohnheiten abzulegen mit dir zusammen? Absolut. Und so schreibt zum Beispiel auch Petrus in 2. Petrus 1, 5 bis 8, nachdem er beschrieben hat, was Gott alles in den Menschen getan hat, dass wir durch Gnade errettet sind, schreibt er, hört kurz zu, so setzt eben, nachdem wir alles erfahren haben, was Gott getan hat, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Und alles fängt an mit dem Wissen über das, was Gott getan hat, und dann kommt dein Eifer. Weil Gott so eine große Gnade gegeben hat, möchte ich wirklich danach leben. Das ist der Eifer, den Petrus hier nennt. Also wir sind dazu aufgerufen, diese alten Gewohnheiten abzulegen. Wir müssen es mit Eifer tun, weil Gott schon alles getan hat. Weil er durch seinen Tod und seine Auferstehung dich und mich komplett neu gemacht hat und die Herrschaft der Sünde von mir weggerissen hat, die keine Macht mehr über mich hat. Jetzt nun ein neuer Mensch bin, mit kostbaren Verheißungen, nicht nur hier in dieser Welt, sondern besonders für die Welt, die noch kommt. Und was Größeres kann es geben? Was für eine große Gnade, dass Gott mich herausgezogen hat aus dem Sumpf, in dem ich früher war, mich, der ich überhaupt nicht würdig bin, sein Kind genannt zu werden. Was für ein Aufwand ist es nun für mich, zu sagen, ich möchte wirklich so leben, nach dem, was nun meine wirkliche Realität ist. Es ist kein Aufwand. Es ist die Liebe Christi, die mich dahin treibt dazu, genau das zu machen. Es ist Gnade, die mich erzieht und nicht das Gesetz. Wenn du ein wahrer Gläubiger bist, dann kennst du diesen Kampf. Dann kennst du, dass es mehr als nur ein Wunsch ist. Es ist sogar eine Sehnsucht oder vielleicht eher mehr ein Schmerz nach Veränderung. Es ist eine unaufhörliche Frustration, dass ich nicht das bin, was ich weiß, ich eigentlich bin. Kennst du das? Die ganze Schöpfung kennt das. Paulus redet davon im Römerbrief, hört kurz zu, Römer 8, Vers 22 bis 23. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung, und da gehörst du auch mit dazu, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnstellung, die Erlösung, was? Unseres Leibes. Die Erlösung unseres Leibes. Es ist dieser vermaledeite Leib, der uns immer wieder aufs Neue, aufs Glatteis führt. Unser innerer Mensch ist neu gemacht. Dieses Vergängliche um uns herum ist aber noch nicht neu. Und daran müssen wir arbeiten, sagt Gott uns durch Paulus. Kennst du auch dieses Seufzen? Möchtest du auch wirklich, dass sich Dinge tatsächlich ändern? Während wir seufzen, ruft uns Gott dazu auf, diese Dinge Stück für Stück abzulegen und das zu sein, was wir wirklich sind. Und es bedeutet für dich und für mich, dass es nicht geht, dass wir passiv sind. Was Paulus hier sagt, es ist nicht ein lass los und lass Gott. Das hört man auch manchmal. Ja, Gott hat ja alles für dich gemacht, jetzt bete einfach nur und Gott wird dich schon ändern. Beten absolut. Den Glauben daran, dass Gott dich ändert, absolut. Aber jetzt bist auch du an der Reihe, aufzuräumen mit dem alten Saustall, der in unserem Körper ist. Und das ist, was er in Vers 13, wenn ihr euch den ersten Teil anschaut, weiterschreibt. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Nimm dieses Werkzeug, diese Werkzeuge, die Gott dir in deinem Körper gegeben hat, deine Hände, deine Füße, deine Augen, deine Ohren, dein Gehirn, all diese Dinge, und stell sie der Sünde nicht als Waffe zur Verfügung. Dieses Wort Werkzeuge hier im Griechischen ist übrigens lustig, es heißt Hopla, also nicht mit zwei P, aber fast so ähnlich, Hopla. Es wird eigentlich meistens als Waffe übersetzt. Du kannst diese Glieder, die deinen physischen Leib ausmachen, als Waffe für die Ungerechtigkeit verwenden. Der Teufel kann sie verwenden, um anderen zu schaden und dir selber zu schaden. Und somit kann es eine Waffe sein. Also wie kann ich diese Veränderung beginnen, um wirklich die Teile meines Leibes nicht mehr der Sünde hinzugeben? Wie kann ich es ablegen? Um das geht's ja gerade an diesem Punkt. Hier ein paar Ideen dazu. Das Wichtigste, was wir wissen müssen, ist, erstmal achte auf die Einfallstore, die deinen Leib ausmachen. Achte auf die Einfallstore deines Leibes. Was sind denn Einfallstore? Na, das sind Augen, Ohren, all diese Dinge, durch die Informationen und falsche Wahrheiten hineinkommen. Achte mal darauf und achte dann auf dich selbst und schreib dir gut auf, wo und wie du versucht wirst. Du kennst dich gut genug. Du weißt, wann du stolperst, an welchen Momenten. Du weißt, welche Begierden dich beherrschen wollen. Vielleicht sind es deine Emotionen, die dich gefangen nehmen. Vielleicht ist es Angst und Sorge, die dich immer wieder aufs Neue beherrschen wollen. Vielleicht sind es deine Augen, die dich immer wieder aufs Neue dazu bringen, etwas zu verlangen, was nicht dir gehört. Vielleicht ist dein Verlangen insgesamt auf Weltliches ausgerichtet. Vielleicht suchst du Frieden in den falschen Dingen, in Alkohol, in Beziehungen, in Drogen. Vielleicht erhoffst du dir größere Zufriedenheit in deinem Leben durch einen besseren Körper, durch einen besseren Ehepartner, durch überhaupt einen Partner erstmal. Vielleicht hoffst du dir Frieden durch all diese externen Dinge. Die ganze Frage ist am Ende, was zieht dich denn, was nimmt dich denn in Bann? An welchen Punkten passieren denn diese Dinge? Schreib das auf und mach es fest für dich. Weil dann musst du daran arbeiten. Und dann musst du dich daran erinnern, dass du diesen Dingen nicht mehr gehorchen musst. Es ist wichtig, dich zu kennen und deine Stolpersteine zu kennen. Zum Beispiel, um das zu illustrieren, ja, vielleicht sind es deine Augen, die dich zum Stolpern bringen. Die Dinge, die du siehst. Vielleicht produzieren sie dann in dir danach sündhafte Verlangen. Dann müsst du daran arbeiten, diese Einflüsse abzustellen. Für den einen kann das bedeuten, dass er gewisse Gegenden oder gewisse Personen oder gewisse Dinge oder gewisse Zeiten vermeidet. Ja, wenn jemand vielleicht mit Internetpornografie zu kämpfen hat, das ist ja auch eine Krankheit der Moderne, findest du immer wieder heraus, welchen Muster diese Dinge geschehen. Vermeide dann diese Zeiten. Vermeide Zeit, allein am Computer zu sein. Tue etwas aktiv. Stelle dir Wachen auf, damit das nicht mehr passiert, und lebe ein transparentes Leben für die Menschen um dich herum, damit sie sehen, was wirklich passiert. Stelle deinen Computer vielleicht so auf, dass dein Ehepartner es immer sehen kann, dass es im Wohnzimmer ist. Mach etwas, damit diese Dinge aufhören. Im Buch der Sprüche gibt Salomo seinem Sohn genau diesen Rat. Und da geht es um eine falsche Frau, und er nennt sie die Verführerin in Sprüche 5. Und er sagt zu seinem Sohn: Bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt. Bleibe fern von dem Weg. Nicht nur bleibe fern von ihr, sondern bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt, weil wenn du vielleicht dort angekommen bist, ist die Versuchung doch zu groß. Mach etwas in deinem Umfeld, damit dein Leben wirklich dem entspricht, was du eigentlich bist. Bring dich nicht in Versuchung. Gehe Umwege. Nimm auch schwierige Umstände in Kauf, um von der Sünde loszukommen. Blockiere das, was du blockieren musst. Meide all die Stolpersteine, die dich zum Fallen bringen. Gehe vielleicht Rechenschaftsbeziehungen mit jemandem ein und sei wirklich transparent mit deinem Leben, und dann strebe so nach Heiligung. Das ist, was Paulus hier sagt mit Ablegen. Wir müssen Dinge in unser Leben hineinbringen, die dafür sorgen, dass wir von diesen Dingen fernbleiben. Nun, nachdem wir gehört haben, dass wir der Sünde gegenüber tot sind, und nachdem wir nun diesen Auftrag bekommen haben, unsere Werkzeuge, diese Dinge, die in unserem Leib sind, nicht der Sünde preiszugeben, müssen wir noch was weiteres, eine dritte Strategie lernen, und die ist, dass wir auch etwas anziehen sollen. Schaut mal, mit Ablegen ist es noch lange nicht getan. Nur etwas einfach aufzuhören reicht nicht. Du musst das, was du aufgehört hast, ersetzen mit dem, was richtig ist. Und auf das geht nun Paulus ein im zweiten Teil von Vers 13 bis Vers 14. Das ist die zweite Strategie für heute, insgesamt die dritte, indem du deinen Körper Gott hingibst. Gib deinen Körper Gott hin. Wir lesen Vers 13b. Sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Dieses Sondern hier leitet eben diesen Anziehen-Teil ein. Lasst die Sünde nicht mehr euren Leib verwenden als Waffe der Ungerechtigkeit, sondern, das ist der Vers, den wir uns gerade anschauen. Nun, wie geben wir unserem Leib Gott als Werkzeuge hin? Das ist wohl die Frage, die uns alle beschäftigt. Wie gebe ich denn diesen Körper, dieses physische Gott als Werkzeuge hin? Wie kann ich denn dem gehorsam sein, was Paulus hier sagt? Was soll ich denn anziehen? Wir haben gerade vom Ablegen gehört. Was soll ich denn anziehen? Nun, wenn wir im Kontext bleiben von Römer 6, dann ist eines deutlich. Wir sollten ja vorher was ablegen? Den Gehorsam den Begierden gegenüber, die aus unserem Leib kommen. Was sollen wir denn nun anziehen? Das Gegenteil davon, ja, den Gehorsam Gott gegenüber, nicht mehr unserem Leib, sondern Gottes Gehorsam gegenüber. Wir wollten ihm nun nachfolgen und nicht mehr das, was unsere Emotionen, unsere Körperlüste und all diese Dinge von sich geben, sondern wir wollen nun gottgefällig leben, auf Gott hören und nicht mehr auf unsere Begierden. Das ist, was wir anziehen sollen. Aber was bedeutet das denn praktisch? Wir sind ja heute im Anwendungsteil. Ja, was bedeutet das denn praktisch? Nun, lass uns mal ein paar Dinge nennen, die unseren Leib ausmachen, die wir vorher schon genannt haben, und lass uns darüber Gedanken machen, was es praktisch bedeutet im Anziehen. Wir fangen mit dem an, was das Wichtigste ist, nämlich das Denken. Wir haben ja schon festgehalten, dass das, was wir tun, aus unserem Denken kommt. Unser Denken beeinflusst unser Handeln, und unsere Gewohnheiten beeinflussen am Ende unseren Charakter. Das war ja wichtig zu verstehen, denn das ist da, wo unser größter Kampf stattfindet. Der Satan ist ja nicht dumm. Er und seine Schergen, die wissen, wie sie uns zum Fall bringen können. Sie wissen, wie sie einen schlechten Charakter in uns produzieren können. Nämlich, wo fängt das alles an? In unserem Denken. Dort fängt das alles an. Und deswegen müssen wir auch hier ansetzen, um gegen diese fleischlichen Dinge, dieses leibliche sündhafte Verhalten anzugehen. Und Paulus selber schreibt im Römerbrief mehrere Mal davon, und eine prominente Stelle ist Römer 12, Vers 1 bis 2, könnt ihr da aufschlagen oder zuhören. Und er schreibt hier: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, was wir ja gerade gehört haben, Gott ist barmherzig gewesen, er hat uns erlöst, er hat uns errettet, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Es ist wohlgemerkt ein Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie sollen wir unsere Leiber, die Dinge, die wir gerade besprochen haben, das Physische, wie sollen wir das Gott hingeben? Indem wir anfangen, unser Denken, Gottes Denken gleich zu machen, es erneuern zu lassen, neue Dinge zu denken und daraus neue Handlungen entstehen lassen und neue Gewohnheiten. Paulus macht hier das sehr deutlich im ganzen Römerbrief, Römer 6, aber auch Römer 12, dass hier der Anfang von allem ist. Wir müssen unser Denken erneuern. Wir müssen darauf achten, dass das, was in unseren Denkapparat hineinkommt, Wahrheit ist. Und nicht Lüge. Der Feind unserer Seelen, der kennt das wohl sehr gut. Und er bombardiert uns täglich mit falschen Aussagen. Über alle möglichen Kanäle, die es gibt. Entweder durch unsere alte Denkweise, wo wir Dinge weiterdenken und glauben, das ist die Wahrheit. Oder einfach auch durch die Medien um uns herum. Oder durch andere Menschen um uns herum. Die sagen, so musst du sein, das ist, wer du wirklich bist. Geiz ist wirklich geil. Das war eine Media-Markt-Werbung. Das habe ich jetzt nicht einfach so aus der Luft gezogen. Aber da wird dir ständig suggeriert, dass das größte Ziel in deinem Leben deine persönliche Befriedigstellung ist. Durch irgendwelche materiellen Dinge. Und am Ende ist dieses ganze Ding nur eine ganz große Lüge, weil wenn du das mal hast, was du die ganze Zeit haben wolltest, was passiert? Das ist der Kinder-Weihnachts-Effekt. Du hast es 2 Minuten und dann ist es nicht mehr spannend. Dann brauchst du das nächste. Und die ganze Industrie um uns herum, die baut genau auf das auf. Und schaut euch mal die Werbung an, die ist so clever gestrickt. Die sagt dir immer, was du haben willst, obwohl du noch gar nicht weißt, was du haben willst. Ist doch clever, oder? Du musst das unbedingt haben. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das brauche. Ja, du brauchst das. Ohne das bist du nämlich nichts. Ja, oder unsere Kinder leben das auch aus. In der Schule bekommt man das auch immer wieder. Ich muss das und das und das haben, weil die anderen das auch haben. Sagt wer? Also es ist immer diese Idee von, ich muss etwas haben, damit es mich erfüllt. Das fängt mit unserem Denken an. Und der Teufel, der Feind unserer Seelen, er verwendet das ständig. Auf der kleinen Ebene, auf der großen Ebene, in dem ganzen Zirkus der Medien um uns herum. Lüge über Lüge, die unser Denken beeinflussen möchte. Das Christentum aber, so wie Gott uns Menschen gemacht hat, ist eine denkende Gesellschaft. Wir müssen denken, wir müssen an die Wahrheit denken. Deswegen hat er 6 Kapitel damit verbracht, uns eben Dinge zu erklären. Wir müssen die Wahrheit erkennen und wir müssen danach denken. Wir müssen sie an Gottes Wahrheit prüfen, die Dinge um uns herum. Und wenn ich mir das vielleicht erlauben darf, das ist leider immer weniger der Fall. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Ich habe das irgendwann mal gelernt. Ich mag den. Vielleicht wisst ihr ja, ich mag komische Begriffe. Das ist der Begriff historischer Snobismus. Ja, das ist praktisch das Sagen, dass früher immer alles besser war. Ja, alle denken das ja immer. Irgendwie. Früher ist immer alles besser gewesen. Das stimmt natürlich nicht, weil früher ist nicht immer alles besser gewesen. Aber manche Sachen waren tatsächlich besser. Ich bin in einer Gesellschaft, in einer Zeit aufgewachsen, in der man leider auch nicht besonders balanciert kritisch gedacht hat, aber man hat zumindest gedacht. Es war noch eine Tugend für Jugendliche, Bücher zu lesen und sich Gedanken über was zu machen. Ja, ich habe das nicht so hinbekommen. Ja, ich war auch so wie meine Freunde. Ich wollte so sein wie die. Ja, die haben schon Hegel und Marx und alles mit 16 gelesen. Habe ich dann auch versucht zu lesen. Ich bin 2 Seiten weit gekommen. Das hat nicht geklappt. Aber man hat zumindest das Gefühl, man ist in einer Umgebung, wo man diskutiert und wo man darüber redet und sich Gedanken über die Dinge macht im Leben. Und wenn ich heute in die Welt schaue und die Kinder um mich herum, die Jugendlichen, das ist großteilig nicht mehr da. Da geht es um irgendwelche Snapchats, um irgendwelche Posts, um irgendwelche coolen Dinge. Da geht es nicht mehr um Nachdenken, sondern geht es um Nachfolgen. Da geht es darum, einfach nur etwas nachzumachen, was andere machen, damit du halt cool bist. Vielleicht war es damals in unserer Zeit auch nur wir, ja, diese Gruppe von Menschen, die so gedacht hat, dass es cool ist, wenn man sich Gedanken macht. Heute ist Gedanken machen nicht mehr cool. Ist viel zu anstrengend. Aber das spiegelt sich leider auch in unserem Christentum wider. Viele Menschen streben einfach nach einfachen Antworten. Sie wollen einfache Antworten. Gib mir 2 Dinge zu tun und dann fertig. Aber Gott macht die Welt nicht so. Es ist leider anstrengend. Gott möchte, dass wir jeden Moment, jede Sekunde unseres Lebens die Wahrheit uns vor Augen halten und uns fragen müssen, wie agiere ich denn jetzt nach der Wahrheit? Er hat uns nicht eine 10-Punkte-Liste gegeben, sondern er hat uns Wahrheiten, Prinzipien gegeben, die du und ich jetzt anwenden müssen. Und das ist uns leider ein bisschen abhanden gekommen. Und das findet sich entweder im Liberalismus wieder, im christlichen Liberalismus, der sagt, du kannst einfach alles machen, was du möchtest. Oder er findet sich in der Gesetzlichkeit wieder, der sagt, halte nur diese 10 Dinge und dann bist du ein guter Christ. Beides hat das gleiche Problem, du willst nicht denken. Du willst einfach so wenig wie möglich nachdenken. Aber Gott hat die Welt nicht so geschaffen. Wir müssen nachdenken. Wenn ich das Gute, wenn ich die Wahrheit anziehen möchte, dann muss ich Wahrheit denken. Ich muss mich mit Wahrheit beschäftigen. Ich muss Dinge lesen und in mich hineinsaugen, die Wahrheit ausmachen, damit mein Denken erneuert wird. Und das passiert nicht durch YouTube-Clips. Die zweite Sache, die vielleicht unser Denken mit beeinflusst und die ein Teil von unserem Leib ist, sind unsere Augen und Ohren. Der physische Leib, wie schon gesagt, besteht ja aus unterschiedlichen Einfallstoren. Das sind die 2 prominentesten Einfallstoren. Das, was wir sehen und das, was wir hören. Das sind 2 wichtige Tore, die unser Denken beeinflussen. Wenn du dir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, aber früher hat man gerne Serien angeschaut, entweder im Fernsehen oder auf DVDs oder was auch immer. Wenn du Serien anschaust, die vielleicht schlechtes Reden mit sich bringen oder ein selbstsüchtiges Verhalten an den Tag stellen und als normal darstellen, wenn das deinen Alltag ausmacht und du dich damit großteilig beschäftigst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass irgendwann mal dein Denken und dein Handeln genauso wird. Wenn der Großteil von deinem Musikkonsum mit sich um Besitztum und um Liebesbeziehungen, vielleicht sogar um gescheiterte Liebesbeziehungen, was ja die meisten Lieder sind, oder Stolz oder Selbstliebe oder Angst oder Traurigkeit, wenn sich das um diese Dinge dreht, dann wird es dir schwer fallen, in der Gesinnung Jesu Christi zu leben und Freude am Herrn zu haben, weil diese Dinge dich beeinflussen. Sie kommen durch deine Ohren und durch deine Augen. Die Bücher, die Zeitungen, die Magazine, die Artikel, die Dinge, die du auf dem Web liest, die werden dein Denken unweigerlich beeinflussen. Und da ist die Frage jetzt, was füllst du deinen Kopf? Mit was verbringst du hauptsächlich deine Zeit? Verbringst du 80% deiner Zeit mit Lügen und Halbwahrheiten und vielleicht nur so ein bisschen mit Wahrheit? Oder balancierst du das viel besser aus? Ich muss lernen, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Ich kann das nicht, wenn ich mich mit Halbwahrheiten und mit Lügen hauptsächlich beschäftige. Nun, hören wir mal gut zu. Was ich jetzt nicht sage und was ich nicht vorschlage, ist, dass wir alle in ein Kloster ziehen, dass wir alle Medien abschalten, dass wir nur noch die Bibel lesen und beten den ganzen Tag lang. Das ist nicht, was Paulus hier meint. Paulus meint hier nur, dass du darauf achten musst, dass das, was um dich herum passiert, dass dein Denken wirklich mehr von Wahrheit geprägt ist als von Lüge. Der weltliche Input muss durch den geistlichen überlagert werden. Der weltliche Input, der um dich herum passiert, der muss überlagert werden von geistlicher Wahrheit. Das ist ein Aufruf, den wir unbedingt folgen müssen, damit unser Denken verwandelt wird. Und das hat etwas mit unseren Augen und unseren Ohren zu tun. Es ist nicht verwerflich, sich mit weltlichen Gedanken zu beschäftigen. Es ist nicht verwerflich, sich mit nicht christlicher Kunst zu beschäftigen. Aber wenn das mal der Großteil von der Kommunikation an mich ausmacht, brauche ich mich nicht wundern, dass dieser Leib immer noch falsch reagiert. Dann drittens, ein dritter Teil, der unseren Leib, dieses Fleischliche ausmacht, von dem Paulus hier redet, ist auch unsere Zunge. Nun, die Zunge ist kein Einfallstor, es ist aber auch ein Werkzeug, die unser Leben ungemein beeinflusst und die der Satan auch verwenden kann als Waffe der Ungerechtigkeit oder als Waffe der Gerechtigkeit. Jakobus 3, Vers 5 bis 6, hört kurz zu. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großer Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Krassere Worte kann man fast nicht mehr finden. Wenn du nach deiner Errettung deine alten Redensweisen noch nicht abgelegt hast, dann ist deine Zunge eine Waffe der Ungerechtigkeit. Grobes Reden, liebloses, verletzendes oder sarkastisches Reden zerstört nicht nur die Beziehungen um dich herum, sondern, was sagt Jakobus, sogar dein eigenes Leben. Und ja, Christen können das immer noch. Und wir müssen das entlernen. Wir müssen uns umkonditionieren, anders zu reden, mit unserer Zunge anders umzugehen. Und wie sollen wir, was sollen wir tun? Was sollen wir denn anziehen? Jetzt haben wir gerade von Ablegen geredet. Was sollen wir denn tun? Wir sollen nicht mehr kleine Notlügen tun, nicht mehr nachreden, nicht mehr tratschen, sondern die Zunge als Werkzeug, als Waffe der Gerechtigkeit verwenden, wie Paulus in Epheser 4, 29 spricht. Hört kurz zu, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Wow, das ist ein Mund voll. Im Endeffekt sagt er, am besten du sagst gar nichts, es sei denn, du hast etwas Erbauendes zu sagen für andere. Ansonsten halte bitte lieber deinen Mund, weil die Chance, dass du damit Leute verletzt, ist höher, als dass du ihnen wirklich hilfst. Es wird natürlich nicht in der Realität so krass funktionieren, aber das ist die Ausrichtung, die Paulus uns gibt. Das, was du redest, soll zur Erbauung von anderen dienen. Und Epheser 4 und 5 ist übrigens ein Kapitel, was genau das aufzeigt. Er sagt, dass geistgeführte Menschen leben zum Wohl für andere. Ihre Gesinnung ist es, damit andere geistlich wachsen. Und da gehört deine Zunge eben auch dazu. Und was kommuniziert deine Zunge? Zu Hause bei dir, auf deiner Arbeit, zu deinem Ehepartner, was kommuniziert sie? All diese Dinge, schlechte Worte, schlechtes Reden, das müssen wir ablegen und durch Erbauendes anziehen. Und vielleicht ein letztes Beispiel noch, das auch wichtig ist, darauf einzugehen, was auch Teil von unserem Körper ist, sind unsere Hände und unsere Füße. Wohin bringen dich deine Füße? Wohin bringen dich deine Hände? Was machen sie denn? Auch beide diese Dinge können entweder Werkzeuge der Gerechtigkeit oder Werkzeuge der Ungerechtigkeit sein. Zum Beispiel können meine Hände faule Hände sein und nicht arbeiten wollen. Das ist nicht, was Gott gefällig ist. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Wenn sie nicht arbeiten, dann sind sie Waffen der Ungerechtigkeit geworden, weil meine Arbeit, das Ding, was ich mit meiner Hand tun soll, ja, laut Epheser 4 und 5 dafür da sein soll, um anderen zu dienen. In Epheser 4, 28 geht Paulus darauf ein und er sagt, er nimmt es ein Beispiel von einem Dieb, einem ehemaligen Dieb, jemand, der gestohlen hat. Er geht dieses Ablegen-Anlegen-Prinzip, zeigt er hier deutlich auf. Er sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Und wie stiehlt man? Mit seinen Händen. Hauptsächlich. Nicht nur das. Man kann auch Zeit stehlen, indem man andere Dinge macht, die man zum Beispiel nicht machen soll. Aber hier in dem Kontext ist ja das Stehlen von physischen Dingen gemeint. Also wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr was? Mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten. Wozu? Damit er dem Bedürftigen etwas geben kann. Das heißt, ich arbeite nicht, um reich zu werden für mich, sondern ich arbeite, damit ich für andere etwas Gutes tun kann. Ich arbeite nicht, damit ich mir ein tolles Auto oder Boot kaufen kann, sondern ich arbeite, damit meine Familie etwas auf dem Tisch hat, damit es ihnen gut geht, damit ich der Gemeinde Geld geben kann, damit ich in diesem Leben funktionieren kann zu Gottes Ehre. So muss meine Einstellung sein. Aber wenn ich nur mit offener Hand lebe, immer von jedem irgendetwas erwarte und selbst nicht meinen Finger krumm mache, das ist eine Waffe der Ungerechtigkeit. Der erlöste Dieb, der hört nicht nur auf zu stehlen, sondern er macht auch etwas Sinnvolles mit seinen Händen. Was machen deine Hände? Sind sie ein Segen für andere? Bringen sie Gnade bei den Menschen um dich herum? Trösten sie? Helfen sie vielleicht? Teilen sie Liebe und Zuneigung aus? Schreiben sie Wahrheit und Ermutigung? Arbeiten sie, damit andere gesegnet werden. Was mit deinen Füßen? Im Buch der Sprüche lesen wir von diesem unverständigen jungen Mann, dessen Füße ihn zu dem Haus der Verführerin bringen. Wahrscheinlich war das nicht sein erstes Ziel, dass er hingehen wollte, aber Salomo warnt ihn davon. Und in Kapitel 7 kommt nochmal so eine Stelle und sie redet davon, dass der Mann dann dahin gegangen ist und diese Frau, die er dann da trifft, die Hure, die wird folgendermaßen beschrieben, Sprüche 7, Vers 11. Sie ist unbändig, zügellos, ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Und das Gegenteil davon, Menschen, die wirklich nach Gottes Willen leben wollen, die gelernt haben, ihren Leib abzuleben, von denen redet Paulus in Römer 10, Vers 15. Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gottes Wort verkündigen. Wohin bringen dich denn deine Füße? Bringen sie dich näher zu Gott oder weiter weg davon? Bist du an Orten unterwegs, wo du nicht sein solltest? Oder gehst du dahin, wo Gott dich haben möchte, damit du ein Segen für andere wirst? Freunde, das ist der Kampf, in dem wir stehen. Das ist das Dilemma, in dem wir als erlöste Menschen in einer noch nicht erlösten Welt sind. Das ist ein geistlicher Kampf. Ein Kampf, der nicht mit Fleisch und Blut zu tun hat alleine, sondern der wirklich ein Kampf mit den unsichtbaren Dingen ist, wo der Teufel uns versucht, durch seine Schergen und durch die Dinge in dieser Welt abzulenken von der Wahrheit. Aber wir müssen uns daran erinnern, was wir auch schon beim letzten Mal gehört haben, dass der alte Adam den neuen Christus in uns nicht mehr beeinflussen kann. Der alte Adam kann diesen neuen Christus nicht mehr beeinflussen, aber der neue Christus in uns, der beeinflusst den alten Adam. Und das ist dann, was wir in Kapitel 6, Vers 14 zurück in Römer 6 lesen. Schaut euch den Vers an. Eine Begründung. Wieso ist das alles so? Wieso können wir das ablegen? Und wieso müssen wir das auch tun? Denn die Sünde, und jetzt schaut mal auf diese Zeitform, wird nicht herrschen über euch. Paulus hat begonnen, den Vers 12 mit, die Sünde soll nun nicht mehr herrschen. Und nun schreibt er, sagt, die Sünde wird nicht mehr herrschen. Sie wird nicht mehr herrschen, wenn wir das tun. Weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter Gnade. Das Gesetz bringt Verdammnis. Das Gesetz zeigt dir deine Sünde auf und dass du verloren bist und dass du verurteilt bist. Das Gesetz bringt am Ende Macht über dich durch die Sünde. Es bringt Versklavung deines Lebens. Und es macht eines deutlich, dass Gesetz und Gesetzlichkeit niemals die Lösung ist, sondern immer nur der Indikator, dass du ein Problem hast. Und was schreibt Paulus hier? Wir sind aber nicht mehr unter dem Gesetz. Das beherrscht uns nicht mehr. Wir sind nun unter Gnade. Und was ist Gnade? Es ist das, was wir in Christus finden. Es ist nun die Gerechtigkeit von Gott in einem einzigen Wort zusammengefasst. Gnade. Gnade bringt Vergebung. Sie bringt Hoffnung. Sie bringt Freiheit. Sie bringt wahre Liebe. Aber Gnade tut noch mehr. Gnade nimmt uns auch in Zucht. Sie nimmt uns in Zucht, nach dem zu leben, was wir nun wirklich sind. Lest mal Titus 2 von Vers 11 an. Und so wird Sünde, sagt Paulus, so wird Sünde nicht mehr weiterherrschen, weil wir eben allen Eifer daran setzen, nach dem zu leben, das zu sein, was wir wirklich sind. Und deswegen schreibt er auch im Kolosserbrief zum Abschluss in Kapitel 3, Vers 5 bis 10. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Und was ist das? Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Erinnere dich daran, du bist der Sünde gegenüber tot. Sie hat keine Macht mehr über dich. Und jetzt lebe auch danach. Lebe auch danach. Das bedeutet keine Freiheit von Versuchung. Die wird immer da sein. Jesu wurde ja auch versucht, als er auf der Erde war. Aber es bedeutet, dass du vorangehen musst und vorangehen kannst und dass Gott das von dir auch erwartet und dein Herz auch wirklich das möchte. Vielleicht zum Abschluss noch eine Sache sei gesagt. All das mache ich nicht, um mich selber zu optimieren. Das hier ist kein Selbstoptimierungsseminar. All das tue ich und möchte ich tun, weil ich Jesus liebe. Weil ich ihn liebe. Seine Liebe drängt mich danach. Seine Gnade und Vergebung, die ist diejenigen, die mich zur Buße treiben. Das ist, was ich machen möchte, weil er alles für mich getan hat. Er sein Leben für mich hingegeben hat, damit ich in aller Ewigkeit frei sein kann. Das ist das Geringste, was ich tun kann, mit diesen Dingen für mich selber ins Gericht zu gehen und diese alten Sachen zu töten, wie wir sie gerade gelesen haben. Lass uns nicht faul oder gleichgültig sein. Lass uns nicht nur daran denken, dass Gott alles in uns machen muss und wir armen Sünder doch so verloren sind in unseren Sünden. Nein, du hast die Macht und die Kraft, ein für alle Mal zu sagen, nein, danke, lass mich in Ruhe. Du kannst zu deiner Sünde sagen, geh weg von mir. Du musst es sogar. Du musst dir Dinge in dein Leben anstellen und ausmalen, die dir helfen, diesen Leib und die Dinge, die damit zu tun haben, zu töten und dir neue, gottwillige Gewohnheiten anzugewöhnen, damit dein Charakter ein neuer Charakter wird. Damit das, was in dir geschehen ist, auch äußerlich immer mehr sichtbar wird. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, wir danken dir, Herr, für diese wunderbaren Erinnerungen, dass du ja alles getan hast, Herr, dass du unglaublich gnädig geworden bist, Herr, und uns gerettet hast, dass du den armen Sünder und den Wurm, der nichts verdient hat, der Feind gegenüber dir war, der nichts mit dir zu tun haben wollte, der dich verflucht hat, der an alle anderen Sachen gedacht hat, der sich selbst mehr geliebt hat als dich, dass du so einen Menschen zu dir gezogen hast, dass du ihn neu gemacht hast, dass du ihm den Stolz gebrochen hast und ihn klein gemacht hast vor dir, um ihn zu erhöhen. Hilf uns, Herr, in dieser ewigen, unglaublichen, gewaltigen Gnade zu leben. Und hilf, dass diese Gnade uns in Zucht nimmt, uns zur Buße treibt, dass die Liebe zu dir der Motor ist, der uns antreibt, diese Dinge, die in unserem fleischlichen Leib, in unserem Körper noch vorhanden sind, diese alten Wege, diese alten Handlungen, diesen alten Gehorsam abzulegen und neu zu konditionieren, dass wir danach leben, was wir wirklich sind. Och Herr, hilf uns wirklich. Dass nicht nur diese alten Dinge, sondern auch immer wieder neue Dinge, die dazukommen, dass wir da niemals müde werden, dagegen anzugehen. Dass die Sünde, die uns so leicht umstricken kann, dass sie uns nicht zu Fall bringt, sondern dass wir weiterlaufen, aufstehen, vorangehen, indem wir uns an die Dinge erinnern, die wir gehört haben. Und schenk du uns den Mut und die Kraft und die Macht, auch weiterzugehen, wenn wir gefallen sind, wie Johannes uns im ersten Johannesbrief deutlich macht. Schenkte uns, Herr, diese neue Überzeugung und diese neue Energie dafür. Amen.